Wir haben schon so ein paar Schlagworte Das wäre dann wieder vom VDMA und auch der GDV hat die präsentiert, die ist aber noch nicht öffentlich. Also, soweit ich weiß, und was auch öffentlich verfügbar ist, sind die Branchenlösungen der Milchindustrie und des Fahrradverbands. Also, das wären so Branchenlösungen oder branchenbezogene Wesentlichkeitsanalysungen, die quasi am Markt verfügbar sind. Vielleicht erstmal verpflichtend Unternehmen individuell vorzunehmen. Das sind quasi branchenspezifische Vorüberlegungen zu typischen oder spezifischen Nachhaltigkeitsthemen, IROS und ESRS-Angaben in einer Fett geschrieben, hier wird dann steht Vorüberlegung. Diese Branchenlösung gefällt den Unternehmen einer Branche erste Anhaltspunkte bzw. eine Orientierung für die Wesentlichkeitsanalyse bieten, aber die Wesentlichkeitsanalyse zwingend individuell vorzunehmen. Das heißt, die Branchenlösung können diese Unternehmens individuelle Wesentlichkeitsanalyse nicht ersetzen, quasi unterstützen als vorgelagerte Überlegung. Vielleicht im Hintergrund, was branchenbezogene Wesentlichkeitsanalyse sind, naja, und was wir jetzt hier gemacht haben, wir hatten zum einen von einer Seite eingerichtet, wo wir die am Markt verfügbaren Branchenlösungen so ein bisschen sammeln und darstellen. Und als zweites Teilprojekt quasi, dass wir mit dem BDI zusammen eine Hilfestellung für branchenbezogene Wesentlichkeitsanalysen arbeiten. Also gerichtet dann nicht an die Mitgliedsunternehmen, die Verbände, sondern an die Verbände selbst, dass sie für ihre Mitgliedsunternehmen sind.
Eine Branchenlösung ist auch sehr positiv gewesen, im Sinne davon, dass das ein sinnvolles Produkt wäre und deshalb haben wir das und so weiter auch weitergetrieben dann. Das hat eine gute Resonanz dargewiesen, im Sinne von, was das als hilfreich ansieht.
Hat den Spannungsbogen mit?
Ach, Entschuldigung.
Dann können wir weitergehen. Genau, was finden wir hier an Inhalten?
Spoiler jetzt.
Inhalten der Sitzungsunterlage, das sind quasi auch die Punkte, die wir gerne mit dem Fachausschuss diskutieren würden. Das wäre zum einen die übergeordnete Zielstellung und Schreibhilfestellung. Auch gerne Feedback, dann hätten wir die Inhaltsübersicht zum Entwurf, also welche Inhalte wir im Entwurf in der jetzigen Phase adressieren. Dann haben wir schon mal sozusagen eine Vorauswahl an möglichen bis zum Wirkungspunkt getroffen, um das ein bisschen zu beschleunigen oder zu entwurfen. Das resultiert aus zwei Sachen. Zum einen hatten wir einen ersten Entwurf an eine Dame von Envistra geschickt und Feedback eingeholt. Envistra hat unter anderem die Milchindustrie beraten bei der Erarbeitung ihrer Branchenlösung, also zumindest in einem Feld waren die direkt beteiligt und kennt sogar Fallstricke und Punkte, auf die man achten muss. Und was wir auch schon gemacht haben, wir haben den Entwurf in den Markt gegeben, dass wir den ersten Austausch mit verschiedenen Verwaltungsträgern hatten. Das war am 16.09., da hatten wir unter anderem mit dem die Idee, okay, als Co-Autor jetzt nichts überraschen, aber auch mit dem VC, mit dem VDMA, DZVG zum Beispiel, den ersten Entwurf besprochen, so ein bisschen Feedback eingeholt. Das wäre ein Punkt, und als letzter Punkt, da würde ich nochmal übergeben, dass wir wirklich mal in den Entwurf reingehen und vielleicht an dem Text so ein bisschen arbeiten oder Feedback einholen zu zentralen Inhalten oder so. Okay, dann gerne ein weiterer. Genau, zur Zielstellung. Das hat der Landmann schon gesagt, das läuft so ein bisschen mit dem Schlagwort Hilfe zur Selbsthilfe bei uns. Hintergrund ist, wie schon gesagt, Wesentlichkeit und Einzelfallbestand der Nachricht, Hilfestellung zur Identifikation von für branchenspezifischen Nachhaltigkeitsthemen, also ESRS-Angaben, wie schon gesagt. Und das kann Unternehmen auch alles branchenspezifische Vorüberlegung, erste Anhaltspunkte für die Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS bieten und dann, dass die Idee hinter den Aufwand für die einzelnen Unternehmen bei der Ermittlung der ESRS-Angabepflicht verringern. Und das hat der Landwirt auch schon verwendet. Das kann insbesondere hilfreich sein für Unternehmen, die zum einen begrenzte Ressourcen haben oder die halt Teil der zweiten Kohorte sind und bisher noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung hatten. Da vielleicht schon mal vorweggenommen, das war ursprünglich die Idee, dass insbesondere für die zweite Kohorte nützlich sein könnte. Was wir aber auch in erster Rückmeldung bekommen haben, war, dass das vielleicht noch Unternehmen der ersten Kohorte, also für die großen, die ja schon die nicht finanzielle Erklärung hatten, interessant sein könnte. Zum Beispiel, das kam von Unternehmen rein für die Diskussion mit dem Abschlussprüfer. Unsere Hilfestellung wird darauf errichtet, dass alle Branchenverbände, die dann Unternehmen in der Branche zum einen nochmal Bewusstsein schaffen wollen für die Herausforderung der ESRS-Wesentlichkeitsanalyse und dann im nächsten Schritt, nachdem dieses Bewusstsein geschaffen wurde, den auch mal als Handreichung an die Hand zu geben, um zu unterstützen bei der individuellen Wesentlichkeit. Das heißt, das ist ein bisschen miteinander gegeneinander. Also das hat der Branche nur so eine Markante, die Mitgliedsunternehmen der einzelnen Verbände. Der Adressat unserer Hilfestellung sind dann die übergeordneten Branchenverbände, die sind jetzt für ihre Mitgliedsunternehmen und die Branchenlösung arbeiten. Das wird das halt im Hinterkopf behalten. Okay, das ist ja der erste Platz. Dann können wir mal einen Blick drauf werfen, was sind die Inhalte unserer Hilfestellung. Vielleicht ganz kurz, wir beginnen, dass wir auch nochmal die Ordnungsverbände vermitteln und was halt das Zielstellung unserer Hilfestellung. Das ist quasi das, was auf der Folie gerade davor kam, als erster Punkt. Dann haben wir ein einleitendes Kapitel zum Hintergrund, also CSRD und DSRS und insbesondere die Wesentlichkeitsanalyse. Dann kommt das Kapitel 2 als Herzstück der unserer Hilfestellung, der analysierten Prozessbeschreibung. Zwei Stelle. Da kommen wir gleich noch im Detail drauf, nur ganz kurz. Das sind vier Schritte, die wir da identifiziert haben. Das ist einmal das Ziel des einzelnen Prozessschritts und dann, wie könnte man diesen Prozessschritt durchführen und ergänzen wir das jeweils um. Wir haben acht Kästen, wo es sich angeboten hat, und das war das meiste Punkt, dann noch Beispiele passen. Also wirklich mal an einem. Wenn auch generischen Beispielen wirklich was könnte mit dem Prozessschritt geschehen. Nach dem Fazit haben wir dann noch ein paar Anhänger, das vielleicht nur der Vollständigkeit, das sind zum einen die bisher veröffentlichten Branchenlösungen in Anhang 1, dann in Anhang 2 haben wir weiterführende Quellen ESRS-Wesentlichkeitsanalyse und anderen ESRS-Themen, da kommen dann so Sachen wie die WDI-DSC-Broschüre, die schon über die CSRD-Berichterstattung gibt, Veröffentlichung des Deutschen Aktieninstituts zur ESRS-Umsetzung, oder auch unsere DSC-Purpur-Report statt der Wesentlichkeitsanalyse. Anhang 3 wären dann EU-Quellen zur Wesentlichkeitsanalyse und weiteren ESRS-Themen. Was haben wir da? Das sind so die üblichen Verdächtigen, die Set 1 der ESRS, die FAQs der Kommission und auch die Implementation Guidance und die Explanations der EFRAG. Und in Anhang 4 haben wir vielleicht in dem Kontext relativ wichtig ist, dass man die Nachhaltigkeitsrichtlinie der ISS 2016 mit angepackt. Das vielleicht noch zum Aufbau, wenn wir über die Problem gehen und zum Herzstück der Hilfestellung kommen, dass die Peer Professional Erstellung in der Branche der Problemlichkeitsanalyse. Wie sind wir da vorgegangen? Der erste Schritt wäre, die Ermittlung der Branche, Geschäftsfelder, Identifikation der Ordnung der Branche, Betrachtung der Wertschöpfungskette von zweiter Schritt wäre die Ordnung der Branche, Betrachtung der Wertschöpfungskette zu Nachhaltigkeitsthemen über IROS, Risk and Opportunity. Und was da passieren soll, ist die Erstellung einer Liste mit den branchenspezifischen Geschäftsfeldern verbundenen branchenspezifischen Schneidungen. Als drittes wäre dann die Bestimmung wesentlicher branchenspezifischer eine IRO-Wertung. Und als letztes dann die Bestimmung der branchenspezifischen ISS-Angaben. Also eine Liste solcher ISS-Angaben, die on average oder typischerweise als wesentlich in der Branche betrachtet werden können. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, das haben wir uns natürlich nicht alles auf der Gründung selbst ausgedacht, sondern wir hatten uns da verschiedene Materialien zur Anwendung, um halt diese Prozessschritte abzubilden und ein bisschen zu erläutern. Das werden auch hier wieder die Vorgaben aus ISS Z1, ISS 1 und ISS 2, dann die Implementation Guidance 1 zur Wesentlichkeitsanalyse. Dann ausgewählte FAQ Explanations, zum Teil sowohl die veröffentlichten oder bisher veröffentlichten, als auch die, die noch im Entwurf gerade diskutiert werden, also die noch in den Kompendien drin sind, natürlich auch den qualitätischen Weg, und zwar die Branchenlösungen angeguckt, die am Markt bereits existieren. Wie sind die denn vorgegangen? Also welche Punkte müssen wir vielleicht auch in unserer Stelle geben?
Frage zu stellen bei Punkt 3, bei den analysierten und ausgewerteten Materialien, wie konsistent sind die Ansätze dort? Weil ich habe persönlich das Gefühl, dass sich da viele noch nicht in die Karten schauen lassen.
Ja, da können wir gleich mal reingehen in den Entwurf. Also diese Materialien, die haben wir in Punkt 3. So, da haben wir.
Das ist klar, aber mich interessiert insbesondere der Punkt 3.
Ja, würde ich kurz zustimmen, wenn wir direkt am Text machen, sonst müssen wir das mit uns gut, dann gerne eine Folie weiter, dann wären wir schon bei Anregungen für mögliche Diskussionspunkte, also Sachen, die uns aufgefallen sind, als wir die Hilfestellung erarbeitet haben, oder auch Feedback von Envistra und aus der ersten Diskussionsrunde mit den Branchenverbänden. Zum einen würde uns interessieren, die Meinung vom Fachausschuss ist ja die Gliederung. Ja, der Hilfestellung erstmal erst auf den ersten Blick zweckmäßig und sind die Inhalte, also insbesondere vielleicht auch die Prozessschritte oder auch die Hintergrundkapitel zu CSRD und ISS, sind die zweckmäßig oder sollten welche raus oder zusätzliche Inhalte adressiert werden? Das ist gerade für die Konsistenz so global. Dann wirklich mehr auf mehr unser zentrales Prozessbestand und so. Ist das denn zweckmäßig für die Erstellung einer Branchenlösung? Was wir hier an Feedback bekommen haben, wäre, dass man überlegen könnte, die Ausführungen und Definitionen zur Wertschöpfungskette vorwegzunehmen, der stärker in der Schule zu adressieren. Dann noch ein Punkt, das ist auch noch ein Punkt, oder der erste, wenn ich nicht so sehe, bei der Ermittlung der branchenspezifischen Geschäftsfelder, sollte man nicht betrachten, ob die Geschäftsfelder abgegrenzt werden, sollte man alle Geschäftsfelder betrachten in einer Branchenlösung, oder sollte man sagen, dass manche Geschäftsfelder welche andere sind in einer Branche, weil wenn wir in einer Branche sind, weil das zu heterogen ist noch innerhalb einer Branche. Dann ähnliche Lage Fragen in die andere Richtung, wie soll mit Geschäftsfeldern umgegangen werden, die zwar für die Branche spezifisch sind, aber genauso gut auch in anderen Branchen vorkommen, sollte man das trotzdem in so einer Branche adressieren. Natürlich, wenn die Frage gemacht wird, kann man dann erwarten, dass eine andere Branche eine andere Rolle spielt. Also hier die Frage, wie man damit umgehen könnte. Und dann auch noch, könnte man oder sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass man sich auf bestimmte Highlight-Effekte der Wesentlichkeitsanalyse fokussiert. Also beispielsweise die neue Auslegungsperspektive und die Outside-Perspektive vielleicht auch im Vorlesen, weil die Unternehmen dafür ein besseres Gefühl haben oder denen das bekannter ist. Und beim letzten Schritt der Prozessbeschreibung, also der Element dann wirklich für eine Branche typischerweise wesentlicher ESRS-Angaben. Könnte man die Frage stellen, um nach Orangen, 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 um nach die einzelnen ESRS-Angaben anzugucken, zu sagen, okay, für das ESRS-Angaben, ist das eine wesentliche ESRS-Angabe oder nicht? Oder ist das vielleicht zu heterogen und sollte vom Unternehmen immer selbst beurteilt werden? Andererseits noch die Frage stellen, kann man das mal wieder weitertragen auf die Ebene einer Kennzahl und Datenpunkt sogar runter. Ich meine, das Hintergrund von der Werbeaktion, dass eine Hilfestellung drin ist, das könnte man dann auch noch mitgeben, dass die das nur im Hintergrund behalten in ihrer Überlegung für die Erarbeitung der Branche. Das trifft jetzt weniger unsere Hilfestellung als die Branchenlösung, die dann erarbeitet werden.
Darf ich mal ganz kurz ein paar Gedanken dazu? Ich glaube, was schon sehr, sehr hilfreich ist, ist der erste Schritt, dass die Wertschöpfungskette definiert wird, weil ich glaube, das ist jetzt sehr schwierig und wird sehr, sehr Technologie, die was rechtlich rein und das schafft Vergleichbarkeit, wenn man das schafft, der Standard ist aber nicht. Für die Branche sind es nicht Average, dass ich was wesentlich ist und was nicht wesentlich ist. Das glaube ich, ist eine unternehmensindividuelle Entscheidung auch. Und da positioniere ich mich, falls am Markt bin ich eher jemand, der was ich mehr wesentliche Themen sieht und eben weniger. Das finde ich, sollte nicht so ein Branchenauslegung, weil sonst habe ich praktisch eine Art Verpflichtung für die Unternehmen. Und vielleicht letzter Punkt, Datenpunkte sehe ich persönlich gar nicht, weil es schafft, glaube ich, viel tiefgründige Komplexität. Und ich würde es auch nicht noch runterbrechen. Ich finde also wesentliche Abdeckungsgrade okay, aber nicht sehr schlimm. Ich finde, es muss nicht immer noch spezifischer werden.
Ja, danke, dazu wäre eine Rückfrage. Es geht ja viel darum, also wesentlich zu beurteilen in der Branchenlösung für das Average-Branchenunternehmen, da haben wir IROS, Nachhaltigkeitsthemen und ESRS-Angaben, macht das auf keiner Ebene Sinn oder bei den Themen vielleicht schon und bei den IROS?
IROS. Was sagst du? Nee, du, ich hätte jetzt also mindestens IRO-Ebene, fände ich schon gut, weil man sich auch, man merkt ja, dass auch viele überhaupt Schwierigkeiten haben.
Aber das ist genau dann die Mühversicht, weil ich wollte dann wieder so eine Art Referenz und dann kämpft das Unternehmen gegen die Referenz an. Und ich finde, ich muss schon als Unternehmen, und so sieht es der Standard vor, auch in der Lage sein, dass das Unternehmen es individuell erklärt. Ich muss natürlich dokumentieren und ich muss sagen, warum komme ich zu den Ergebnissen. Aber ich tue mir schwer, dass ich dann irgendwie eine Referenz schaffe und sage, auf IRO-Ebene habe ich jetzt eigentlich schon mal definiert, was wesentlich ist.
Aber auch nur als Anhaltspunkt.
Ja, aber gegen was prüft der Prüfer?
Das ist ja eine Hilfestellung irgendwie, ne? Also ich meine, man muss da helfen, wo die sich schwer tun und wo sie auch abbiegen möglicherweise. Und in dieser Formulierung, dieser IROs, finde ich, tun sich viel schwer. Man könnte es ja auch IRO Library nennen.
Aber kann ich es nicht allgemein meiner Meinung nach diskutiere ich hier, welche Aspekte ich abhaben soll, letztendlich in der Entscheidungsfindung. Und dann kann ich auch was sind denn Aspekte, was ich hier mit euch, aber muss ich am Schluss sagen, wir setzen jeden Datenpunkt ja oder nein.
Ich bin da hin und her gerissen, weil wir schon sehen, dass halt viele jetzt wirklich sich da total verrannt haben, ne, durch diese Schritt für Schritt vorgehen und gar nicht geguckt, was Datenpunkte betrifft. Und im Grunde genommen, dann ist ja jetzt ein Schritt weiter. Und die Frage ist, ist man diese Erkenntnis nicht auch zur Verfügung stellt, indem man ein bisschen dieses Spiegeln der Datenpunkte, was bedeutet das dann eigentlich am Ende, mit inkludiert.
Aber ich kann mich erinnern, dass wir vor einem Jahr diskutiert haben, wir müssen das auch akzeptieren, dass sehr unterschiedliche Outcomes geben kann. Weil so ist es halt angelegt gewesen in der Wesentlichkeitsanalyse.
Ja.
Und das würde ich jetzt wieder nivellieren, dass ich quasi auf die Hintertür wieder so einen Antrag pushen, gleich glauben oder doch wieder was nicht.
Ja, man muss schon beachten, dass wir reden auch sicherlich über Unternehmen, die noch nicht so leise sophisticated
wahrscheinlich sind. Ja, auf einen Job.
Unternehmen, die dann nicht diesen Detailgrad haben und auch die Möglichkeiten, sich dann noch super viele Gedanken dazu zu machen, im Sinne von da nochmal genauer einzusteigen. Es wird sicherlich dann hinterher auch wiederum ganz viele, immer so, haben sie die Unternehmer dann tatsächlich gemacht, dann Ex-Post-Betrachtung gehen, was haben wir denn im Durchschnitt so gefunden? Dann wird sicherlich auch da nochmal ein bisschen Peer-Pressure geben, wenn es dann bestimmte Themen da immer wieder auftauchen werden. Und wir sind ja hier mit einer Idee, da erstmal überhaupt auf einem weißen Blatt Papier, dieses weiße Blatt Papier mal Ideen zu bevölkern, woran man sich abarbeiten kann, im Sinne von, allzu vage wird dann wahrscheinlich dann auch nicht bleiben, das ist wahrscheinlich auch nicht mal Fall genug. Also da bewegen wir uns im Spannungsfeld, da müssen wir ein paar ganz große geben, die können das alles in jeder schönen und jedem Schleiter noch fahren. Und wir reden eigentlich hier primär über die, die, sagen wir mal so, mit einem weißen, ansonsten mit einem weißen Blatt Papier hier starten.
Ja, wobei.
Ja, wir sind leider kein Teamsystem. Es sind die Hände umgegangen.
Aber ich, Martin Bolzen. Ja.
Werner, ich verstehe deine Befürchtung ein bisschen, wenn man bestimmt Iro als branchentypisch identifiziert, dass man dann wieder schlecht das wegargumentieren kann, dass wir das als Benchmark nehmen. Also teile ich die Sorge. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, es ist ja nur eine Hilfestellung, für welche jetzt erstmal selber eine Hilfestellung schreiben, um für einen Branchenstandard. Und damit die mal so eine Idee kriegen, wie sieht dann so eine Wertschöpfungskette aus und was sind so die typischen Themen eigentlich in der Fahrradwirtschaft oder so?
Ein Leitfilter vorliegen, wo man so eine Idee mal bekommt, was du.
Was sind denn so die typischen Themen? Ich meine, wir haben die Arbeit alle gemacht, nur wir hatten auch, glaube ich, ganz andere Ressourcen und einen anderen Apparat dahinter.
Das ist genau der Punkt, würde ich anknüpfen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass neben einer exemplarischen Eigenbetrachtung auf das Datenpunkt-Mapping durchaus hilfreich ist. Weil viele da vollkommen gelostet sind. Ja, die fangen an mit der AR16-Liste, sitzen davor wieder Oxford-Merck, verstehen nicht so richtig, was jetzt ein Irro ist. Und ich glaube, da kann es wirklich hilfreich sein.
Klar, immer.
Das ist nicht einfach die Blaupause, die man abschreibt, umformuliert. Aber es soll eine Idee, eine Idee vermitteln, wie man den Prozess aufsetzen kann. Da denke ich, wenn man die Hilfestellung geben kann, ist es super.
Sorry.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es wichtig ist, dass so ein Papier kommt. Den Zeitpunkt super wichtig, vor dem März oder nach dem März. Ich nehme nochmal den Punkt auf von gerade eben, ich habe es immer kurz durchgeführt, weil ich das gar nicht gemacht habe. Die entscheidende Frage ist ja, haben wir im Moment den Eindruck, dass in einer Branche das Anerkennungsprozess geschieht? Ich weiß es nicht, weil es, wie gesagt, heute ein Blackbox ist. Also auch innerhalb der Branche spricht man informell darüber. Aber keiner wagt sich da aus der Deckung. Warum? Ne? Die Nikolette dieser Welt, die lauert hinter jeder Ecke.
In jedem Zelt.
In jedem Zelt, genau. Und dann kommt der Schiedsrichter im dunklen Anzug. Aber das ist wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt bezogen darauf, wenn ich da schaue, dann gibt es ja zwei Dinge, die für mich als Anwender interessant wären. Also A, gibt es dort bezogen auf die Methode Hinweise, die über die Implementation Guidance hinausgehen, die mir branchenspezifisch einen Mehrwert geben. Und das zweite ist das Ergebnis. 90% werden sich nur das Ergebnis anschauen. Bezogen entweder IROs, wesentliche Topics oder Daten. Und ich glaube, im ersten Schritt würde ich denken, gerade weil das heißt, neuer Prozess, das würde auf Datenpunktebene würde ich nicht gehen, aber IROs und wesentliche Topics wäre, glaube ich, ein Mehrwert. Und dann bräuchte ich wahrscheinlich, wenn ich mir auch den Entwurf anschaue, mal wirklich exemplarisch in einer Branche ein Teilsektor, und jetzt mal die Energiebranche, wir haben ja extrem viele Wertschöpfungsketten. Man sagen würde, ich schaue mir das im Bereich Erneuerbare an. Da sollte das dann konsistent sein. Schließlich mit dem ersten Punkt.
Wenn ich jetzt aber feststelle, das Papier käme jetzt im Januar raus und da wären jetzt acht Topics, wesentliche Topics und Sub-Topics und das Unternehmen A hat nicht die 12, die als Ergebnis rauskommen, sondern nur 6. Das Unternehmen B, wir reden immer noch über die gleiche Wertschöpfungskette in dem Teilsektor, hat 12 und das Unternehmen C hat 18. Und jetzt komme ich zum Schluss zu meiner geschätzten Kollegin Nicolette Linke. Bei der nächsten Aufbereitung dieses Themas wird der Prüfer mir das genauso vorhalten, gar wie das Ergebnis ausgefallen ist. Ob das konsistent ist oder nicht, das werden wir auf jeden Fall bekommen. Also das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Wie kann das sein, dass wir diese Ergebnisse haben oder auch nicht? Und dann sind wir ganz davon entfernt, was du vor einem halben Jahr gesagt hast, es muss nur eine plausible Wesentlichkeitsanalyse stattgefunden haben, wo die Methoden stimmen.
Ja, ist immer so, dass der Prozess geprüft wird, aber trotzdem challengest du natürlich Ausreißer im Hinblick auf auffällig. Aber da meine ich jetzt das letzte Prozent an Abweichungen, aber wenn es krasse Unterschiede natürlich gibt. Ich auch selber aus meinem Branchenverständnis sagen würde, das muss eigentlich wesentlich sein. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen, mache es aber nicht, wenn man direkt weiß, wer gemeint ist. Dann natürlich habe ich diese Notwendigkeit, dass ich das mal anspreche dann als Prüfer. Ne? Mhm. Aber es wird auch nicht so sein, dass ich dann am Ende besser-mäßig dann, okay, 6, 8, 8, 9, hat der jetzt so. Es gibt ja Unterschiede im Threshold und so weiter.
Oder Ergebnis, also das ist ein Unterschied für mich.
Also es ist, wir machen vielleicht intern, machen für jede DMA bei den Großbörsennotierten so eine interne Qualitätssicherung nur für den DMA-Prozess. Ich habe die Guiding-Fragestellungen gesehen. Ne? Die gehen sehr auf die Methode, aber es gibt natürlich auch so ein paar kritischere Fragestellungen, wo dann gefragt wird, okay, passt das zur Branche und so weiter. Das heißt, man hinterfragt das schon auch inhaltlich ein Stück weit, aber im Fokus ist die Methode. Das kann man irgendwie so ganz losgelöst gar nicht betrachten.
Also wenn wir einmal diese zusätzlichen Fragen so mal gemacht habt, im Sinne von, wie steht ihr da, haben wir auch diese Bandbreite gebunden bei den Themen auch schon, aber die Datenpunkte an sich erstmal darauf verzichtet, weil dann auch teilweise es nicht als hilfreich empfunden wurde, dann Datenpunkte zählen, aber die Lessons Learned waren sicherlich da eine gewisse, auch da Ausreißer von einer mit ganz vielen spezifischen Themen, manche mit ganzen eher weniger. Und was sicherlich da der Punkt war, war man das jetzt mal so gegenseitig immer so ein bisschen besseres Bild zu verschaffen. Wie sieht denn das insgesamt so aus? Wie viele Themen kommen wir denn da ungefähr raus und sind wir jetzt ein Outlier oder kein Outlier? Dieser Effekt wird es wahrscheinlich in der Branche da auch geben. Die Frage dann, wie sich angeschlossen hätte, macht man sowas nicht auch mal branchenspezifisch? Das hätte sag mal, so die DAX 40 Umfragen nicht hergegeben, aber dann auch da wieder, das haben wir dann in Deutschland auch nicht getan, aber diese Überlegungen, die sagen, jetzt sagen, so eine Reihenstelle, auch da ist das, das garantiert in jedem Sinne. Man kann das schon während des Prozesses der Erstellung schon wahrscheinlich haben, man kann es aber insbesondere hinterher, ich weiß nicht, bei der Universität, das hinterher von rechts auf links reden, wer wird es da reden, wie kann es dann Branchenbetrachtung geben. Auch dieser Peer-Druck wird dann sicherlich auch zunehmen, um zu sagen, okay, wer hat denn hier was gemacht und das. In gewisser Weise versuche das ich jetzt antizipieren, dass man das zumindest damit strukturierter vorbereitet, dass man dann zumindest nochmal eine Orientierung hat in dieser Diskussion. Das haben wir wahrscheinlich wirklich auch innerhalb von Branchen schon relativ große Diskrepanzen in der Ursache in Frage gestellt wird. Auch am Über, das war ja auch die DAX-Frage, wir sind hier in der noch ein oder zwei Themen mehr gehabt.
Aber ist schon nochmal ein Unterschied zur finanziellen Berichterstattung, wo ihr bestimmte Pflichtangaben, die muss ich einfach machen. Jetzt bin ich hier in einem eher weicheren Regelwerk, das ist das Unternehmens individuell begründen. Und da kann es natürlich verschiedene Begründungen geben, warum ich mich am linken oder am rechten Rand befinde. Und das, finde ich, sollte man nicht komplett ignorieren oder gleich machen. Selbst wenn ich auch persönlich glaube, dass über die Zeit sich es annähern wird. Aber ich glaube, es muss vielleicht bei manchen Unternehmen so eine Chance geben, gerade die kleineren,
dass die auch sich entwickeln über die Zeit, und weil die werden es gar nicht schaffen, also selbst so Branchendurchschnitt irgendwie am Anfang zu liefern. Von daher glaube ich, das ist ein natürlicher Schritt über die Zeit. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Also Hilfestellung, alles
gut. Das wäre vorher auch nur das Wissen. Wir machen ja auch keine eigenen Vorgaben, das können wir auch bei der Kapazität ja gar nicht schaffen. Das heißt, wir jetzt hier generalstabsmäßig durchplanen, wir machen jetzt mal alle Branchen durch und das wollen wir ja gar nicht, sondern es ist ja nur das ist ja auch, weißt du, auch ein gewisses Vertrauensverhältnis und zwar psychisch mal vorhanden und dann in den Kindern, dann sagen wir, zu Kindern, dann psychisch mal vorhanden. Das kann, wie gesagt, hinterher öffentlich sein, das kann untereinander passieren, aber man muss es irgendwie gewisserweise strukturieren, Prozess, damit hoffentlich diese Frage auch schneller sortiert. Wie man da strukturiert hat. Und es gibt auch da in den Branchen, haben wir gesehen, da ist unterschiedliche Diskussionsstände. Wenn ich jetzt sage, dass ich GDV war schon da und VCI macht auch was und dann gibt es noch die VDA, war auch schon bei uns gewesen, hat sogar vorgestellt, wie sie es gemacht haben. Das wird sich sicherlich jetzt weiterentwickelt, dass diese Art und Weise da rangeht, dass das versuchen noch ein bisschen diese Diskussion zu moderieren. Das ist, glaube ich, wo man sagt, man hat da diese Möglichkeiten dann auch zu einer Notlage, das Thema die Struktur jetzt erschließen.
Zum Zeitpunkt, wann avisiert?
Also wie gesagt, wir sind ja jetzt schon in der Diskussion, es gibt ja diesen Entwurf, das soll ja im Grunde dann gehen an die Bauernverbände, die kann das dann als so Inspirationsquelle für die eigene Ausgestaltung da nutzen. Ich denke, das, was wir nur sehr festgestellt haben, dass da ein großes Interesse daran war, weil einfach manche sind noch irgendwo, manche sind schon angefangen zu diskutieren, manche sind schon sehr weit dabei, aber dass man zum Beispiel mal strukturiert aufarbeitet, glaube ich, war relativ klar. Wir haben so ein paar Themen da drin, und das waren ja
nicht auch erstmal sicherlich diese Geschäftsmodelle zu erfassen, das wollen wir eigentlich abdecken,
ich glaube, bei VDM haben wir mit denen nochmal gesprochen.
Nachher können wir noch stärker clustern, auch zwischen unseren Mitgliedsunternehmen, wenn man jetzt sagt, das ist relevant, das ist nicht relevant.
Man kann aber auch noch einen Schritt weiter gehen im Sinne von, aber dass man zumindest
Genau. Nochmal ein bisschen von der anderen Seite. Also ich fände es schon hilfreich, wenn zumindest in der Prozessbeschreibung zur Erstellung der branchenbezogenen Wesentlichkeitsanalyse auch noch der Hinweis sich finden würde, dass es optimalerweise auch eine Einbeziehung der Stakeholder gibt. Ich meine, klar, im weiteren Schritt ist natürlich geschrieben, dass also sozusagen Identifikation der wesentlichen Stakeholder, aber ich finde, es kann ruhig genannt werden, weil ja auch gerade Expertise in den Gewerkschaften, jetzt kann man natürlich jetzt nicht über alle Branchen gleichermaßen machen, aber zumindest für so große Branchen auf jeden Fall dort eine Expertise vorhanden ist, die sicherlich sehr wichtig im Prinzip für eine derartige Hilfestellung dann auch sein kann.
Ja, das haben wir zum Beispiel bei VCI mit dem Chemiehof 3 Ansatz. Man macht das in so einer Art, konzeptiert das. Also das sind verschiedene Ansätze, das finden wir da ja durchaus. Auch heute schon.
Ja gut, aber dass man es im Prinzip dann auch
nennt. Und das andere wäre ein bisschen, wenn man jetzt nochmal sagt, die Gründe, das war ja auch ein Thema, wenn man jetzt sagt, wir dokumentieren unsere Überlegungen. Ja, das ist eigentlich auch nochmal.
Auf den Punkt wollte ich gleich
noch. Ja, da kommt
ich bin schon wieder am Spoilern. Okay, das wäre vielleicht noch ein. Da kommen wir gleich noch mit der Dokumentation, da würde mir insbesondere die Frühveransicht noch interessieren. Ich versuche das mal ein bisschen noch mal einzufangen. Also wie gesagt, im Hinterkopf behalten, wir sprechen über die Hilfestellung zur Erstellung von Branchenlösungen, nicht über die veröffentlichten Branchenlösungen. Das heißt, die Lehrpunkte sehe ich auch, adressiert dann aber eher das Produkt, das von den Branchenverbänden veröffentlicht wird, nicht über die Hilfestellung. Hier vielleicht auch noch was wir als Rückmeldung auch bekommen haben, bitte nicht nochmal ein 100-Seiten-Starten-Dokument. Wir arbeiten gerade wirklich so mit der Arbeitshypothese so 10 Seiten plus minus, das sind natürlich Branchen, die Realität, gerade Unternehmen, wenn wir zusagen, die Branchenseite unterstützt.
Und manche Rollboards in der Größe haben wir auch begrenzt, was groß auch unbedingt zu machen können. Ich meine, einige werden schneller, andere noch nicht immer. Und da würden wir dann reinspringen und sagen, okay, hier gibt es eine kurze Leiter von der Hinstellung, an welchen Punkten wir müssen überlegen, wenn ihr das für eure Mitglieder bereitstellen wollt. Zum Veröffentlichungszeitpunkt, mein Tatsch den Sie auch auf das lassen, der betrifft ja die Branche, die Branche veröffentlicht werden, und nehmen wir unsere Hilfestellung. Im Branche, im Frühjahr 2025, war noch immer sehr problematisch, unsere Hilfestellung vielleicht nicht. Beispiele, das war ein Unterpunkt, der präsentiert hier haben, Rückmeldung, über mehr als weniger Beispiele, und so strikt wie möglich. Aber auch hier, was ich da jetzt mitziehen oder rausziehen würde von unserer Hilfestellung, reinzukriegen, überlegen, könnt ihr das für eure Branche, also ihr eine Branche verwendet, für eure Branche so konkret wie möglich an einem Beispiel machen. In unserer Hilfestellung, die für alle Branchen gilt, so ein sehr konkretes Beispiel, dann wahrscheinlich für einen Branchenverband toll, weil könnte ich ja wiederfinden, andere sagen, ja, das interessiert mich doch nicht, das hat mit uns gar nichts zu tun. Deswegen, an der Stelle würden wir auch mit der Arbeit wie Beispiel, aber wir würden uns zurückhalten, weil sonst sind wir auch ganz schnell wieder ein 100 Seiten starkes Dokument mit Beispielen, die überblättert werden, weil sie halt für Branchenverband XY nicht relevant sind.
Ein Punkt, der noch wichtig wäre, wo mich die Meinung
interessieren würde. Also wir hatten gerade schon darüber gesprochen, Diskussion mit dem Prüfer wird das mit aus dem Kopf. Was wir noch diskutiert hatten, noch in der Verwendermaßnahme, wäre nicht nur die Branchenlösung den Unternehmen bereitzustellen, sondern auch die dokumentierte Prozessbeschreibung. Also was wir gehört haben mit dem Leitfaden ist, okay, überlegt euch dokumentiert Prozess zur Erstellung der Branchenlösung, falls das eben später angepasst werden muss. Zum Beispiel nach der ersten Berichtssaison mit Reality-Check, okay, funktioniert das, das muss vielleicht überarbeitet werden. Da war eine Überlegung, ich würde ja auch diese dokumentierte Prozessbeschreibung der Medien stellen. Warum? Zum einen als Hinweis für die eigene Anwendung dann am Unternehmen, wie gesagt, das ist ja keine Blaupause nur für die eigene unternehmensindividuelle Wesentlichkeitsanalyse, sondern eine Hilfestellung. Dass man da reingucken kann, okay, was sind denn die Annahmen dieser Branchenlösung? Treffen diese Annahmen dann auf mich zu oder was ich hier vielleicht von dem Average Mitgliedsbetrieb habe? Kann ich das hier anwenden? Ja oder nein? Warum? Weil ich ja. Und was vielleicht auch interessant wäre für die Diskussion dann mit dem Prüfer. Wenn der Prüfer die Prozessbeschreibung sieht, die dokumentierte, kann er sich auffangen. Geht mit den Annahmen mit? Kann das dann angewendet werden oder vielleicht hat er nicht gut, dass man da wirklich auch transparent ist? Was liegt denn hinter dieser Aussage der Branchenlösung? Kann man die mittragen? Das war ein Problem, wir diskutieren, ob das an unserer Stelle wieder nur bei der Hilfestellung der Hinweis kann von Vorteil sein, die dokumentierte Prozessbeschreibung mitzugeben, was die Mitglieder oder die Branchenverbände machen, wir nicht beeinflussen. Aber da würde ich zum Beispiel auf der Prüfer sagen, interessant, ob die dokumentierte Prozessbeschreibung zu haben oder eher nicht.
Schon. Natürlich mit dem ganzen Vorbehalten, dass es eben, wie gesagt, noch individuell angepasst werden muss und so weiter. Aber wenn man schon mal ein Gerüst hat, wo diese wesentlichen Schritte dann erklärt sind und Prozesse, dann ist auch so ein bisschen diese Blackbox aufgelöst, führt zu Einheitlichkeit oder in der Anwendung dieser gesetzlich oder vom Standard geforderten Schritte und entlastet auch. Ne? Aber es ist halt ganz, ganz wichtig, dass zu verstehen, dass der Prüfer natürlich immer Challenge, okay, und wie hast du das jetzt selber eigentlich durchgeführt und ist das wirklich deine, weil was wird passieren, die werden Copy-Paste alle machen und trotzdem muss man es natürlich anreichern und der Prüfer wird natürlich sich noch nicht nur die Prozessbeschreibung anschauen, sondern natürlich challengen, okay, ist das dann wirklich so und so gemacht worden? Zeig mal bitte die da zugrunde liegende Dokumentation zum Prozessschritt X oder Y.
Jetzt beim Unternehmen.
Und es ist ja auch die Umkehrfrage, das Unternehmen eine Dokumentation zu sagen, deswegen sind wir ein Ausreißer aus unserer Branche, da wäre ich die Annahmen nicht mitgehen. Da wollte ich dann verweisen, dass das ja auch möglich wäre. Genau. Also eine Dokumentation ist Unternehmen zu sagen, ich folge nicht in der Branche, ich bin bei einer Annahme, weil mit ABC, hier ist meine eigene Doku, ABC.
Nur das ist natürlich, was halt wichtig ist, dass wenn dann diese in den Branchenlösungen von den verschiedenen Branchenverbänden diese Dokumentation des Prozesses mit zur Verfügung gestellt wird, die muss dann natürlich auch echt compliant sein. Ne? Also,
das ist ja auch, wenn
Also compliant im Sinne von, ich die ne, entsprechend der Guideline, also dass eben die Dinge, die da reingehören, auch drinstehen. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen für alles, was jetzt da schon zur Verfügung gestellt wurde. Das ist jetzt im Sinne, klar, es ist auch ein Prozess, es wird auch immer alles besser werden und so, aber ich glaube, man muss einfach mal anfangen, es aufzuschreiben, damit man es auch wiederum verbessern kann. Ne?
Unsere Recherche haben wir dann gesehen, dass tatsächlich Interviews mit Experten, also mit Fachexperten, Stakeholder, Wohnungen von der Branche oder vom Verband, tatsächlich auch öffentlich, dass halt die Interviews nachvollzogen werden können. Warum jetzt der oder diejenige Stakeholder gesagt hat, dass dieses oder jenes Eigentum zum Beispiel relevant ist für die jeweilige Branche. Das wäre dann zum Beispiel ein Beispiel für so eine Dokumentierung, so womit das so richtig geht. Wenn sich ein Verband mit einem einschlägigen Experten getroffen hat.
So, das wäre jetzt ein Nachweis dafür, dass es jetzt was
repräsentatives.
Ja, aber es ist ja die Frage dann wiederum, genau, muss ja der Unternehmen muss ja dann natürlich sagen, okay, ist denn diese Stakeholder-Gruppe in dem Maße für mich jetzt auch relevant? Was klar.
So steht es nämlich jetzt nämlich der Fall, weil die Einschlägigkeit da ist, dass er dokumentieren.
Ja,
Der nächste Termin ist entweder am 8. oder 9. Das ist noch eine Diskussion. Hier vielleicht der letzte Punkt, um das auch noch aufzulösen. Wie gesagt, Bestimmung wesentlicher Algorithmusbranchen, eben Nachhaltigkeitsthemen, ESRS-Angaben. Natürlich wird das immer schwieriger, je granularer man geht, also bis hin zu den ESRS-Angaben. Aber auch hier, wir erarbeiten die Hilfestellung um Branchenkonvents und egal, wie sie okay, worauf könnte man antworten. Die können ja auf die Idee kommen, das bis runter zu den ESRS-Angaben zu machen. Deswegen hatten wir uns bisher entschieden, in der Hilfestellung das zu adressieren, dass man das machen könnte. Aber da wir am Bedarf das zu beachten, vielleicht ist es deswegen nicht so üblich, wie wir das machen. Oder zumindest darauf hinzuweisen, dass das noch schwieriger wird. Wenn man sich adressiert, könnte man das trotzdem in Branchenlösungen sehen am Ende. Also da vielleicht noch was zu machen. Okay, das sind auf jeden Fall schon viele hilfreiche Rückmeldung, vielen Dank an der Stelle. Und dann haben wir noch 6 Minuten, um meine Rechnung zu gucken.
Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also, es scheint schon lange gegen dass wir das vielleicht erstmal berücksichtigen, noch in der Überarbeitung. Also, ich stelle dann noch mal die ganz blöde, aber auch super wichtige Frage, ob diese 4 Prozessschritte denn so hinkommen, weil der Recherche, das ist mit der Platte auch gewählt. Das ist gar nicht so einheitlich, weil vor allem die Bestellung schon veröffentlicht ist. Da werden unterschiedliche Worte genommen. Diese Prozessschritte stehen auch nicht bei allen 4 Schritten, manchmal stehen in 3 Schritten, manchmal werden diverse Unterprozessschritte noch. Also, macht das denn dort sehr stehen? Das ist irgendwie sehr große, große Ruhe, die man in der Bestellung. Dass man das Schauen als Schauer als Verband, das erkennt ja auch die Unternehmen, wer es auch bestellt, was sind meine Geschäftsfelder? Und mich und der GIDA als Verband in möglichst homogene Geschäftsfelder, möglichst eben, oder die Aktivitäten innerhalb dieser Geschäftsfelder, dass sie möglichst ähnlich sind. Weil das hilft denn später bei einem weiteren Prozessschritten zu identifizieren. Das ist eins, was man verändert, dass es Sinn macht, sich als Verband zu überlegen, was sind die Geschäftsfelder in einer Branche, da die einen Geschäftsfelder möglichst homogen zu definieren. Ist das der erste Prozessschritt?
Ja, kann ich zustimmen.
Beim Thema Wertschöpfungskette, das taucht immer nur in Klammern so nebenbei bei euch auf. Und ich finde, das ist ein ganz zentrales Element. Jetzt ist die Wertschöpfungskette, weil es Upstream, Downstream und ist vielleicht auch so gemeint, aber kommt da so rüber, Wertschöpfungskette ist auch zu berücksichtigen. Aber das ist ja dann der nächste Schritt. Also erst die Geschäftsfelder definieren und andere da definieren. Und dann
ist es prominenter, aber ich möchte mal gleich machen. Das wäre nochmal gut, man gut auch dieses in Klammern vielleicht noch so ein bisschen das aus und weiß, also nicht Aspekt ist. Aber das ist eine Hilfestellung, sollte es auch deutlich, glaube ich,
dass halt diese Wertschöpfungskette, die ganze Wertschöpfungskette innerhalb der CSRD, das ist ja das relevante Dokument.
Ja. Ja, ich stimme dem zu und ich glaube, die Frage, was ist eigener Geschäftsbereich und was ist Wertschöpfungskette, ist so die fundamentalste Frage und die soll ganz am Anfang stehen. Weil da knüpfen sich so ganz viele Folgefragen an. Zum Beispiel, wenn ich sage, Geschäftsbereich ist mein eigener Geschäftsbereich, würde das bedeuten, ich müsste unter diesem spezifischen Sektorstandard zusätzlich berichten. Wenn ich sage, dieser Geschäftsbereich ist Teil meiner Wertschöpfungskette, ist der spezielle Sektorstandard nicht relevant. Also das ist, glaube ich, die fundamentalste Frage. Und das war ja auch eine Frage auf der anderen Slide, ob man das stärker in den Fokus stellen sollte. Und ich finde auf jeden Fall, das ist auch ein Thema, das bei EFRAG immer so ein bisschen unterschätzt wird.
Vielen Dank für den Input. Dann nochmal der zweite Punkt. Ist es so in der Praxis oder was Ihre Erfahrung bisher ist oder eure, dann dass dann so der Zugang der Chancen zu Nachhaltigkeitsthemen zugeordnet werden von iWise. Also ich brauche diese iWise, um meine Geschäftsstelle eine vordefinierte Nachhaltigkeitsthemen zuordnen, plus möglicherweise weitere Nachhaltigkeitsthemen, die ich für mich bin. Ich erzählt habe, die gar nicht mehr als 16 ist, auftauchen. Sind die Algorithmus ab dem Mut notwendig, um einem Geschäftsfeld das Nachhaltigkeitsthemen zu beantworten? So schwierig ist das ja drin und so ist auch unser Verständnis, aber nichtsdestotrotz nochmal wirklich die ganz einfache, aber fundamentale Frage für die Sinnbestellung. Ist es so? Wir sprechen ja nicht über die bewerteten Algorithmus, sondern erstmal wirklich das mit kleinen Risk and Opportunities, um meine Geschäftsfelder Nachhaltigkeitsthemen zu können.
Anders kann man es gar nicht machen.
Okay, ja, die Antwort wollte ich jetzt eigentlich.
Ich würde es noch anders konfigurieren.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert.
Zuordnung der Nachhaltigkeitsthemen mit Hilfe von IROS oder Zuordnung mit Hilfe von der Nachhaltigkeitsthemen basierend auf IROS zu den branchenspezifischen Geschäftsfeldern. Also du ordnest ja nicht Geschäftsfelder Themen zu, sondern Themen den Geschäftsfeldern zu. Also gerade einmal umdrehen. Also ich hätte noch einen Punkt zu 4, aber geh mal.
Ja, genau. Dritter Schritt und wahrscheinlich auch ist komplex. Nachdem ich diese Algos identifiziert habe, kommt halt die Bewertung. Die äußern dann auch ein bisschen, wie man bewertet, also ganz grob, an welche Möglichkeiten es gibt. Also da gibt es ja auch die Aufbeständigkeit, in den Implementation Guidances, die wir dann auch zitiert haben. Aber erstmal, also bestimme ich meine wesentlichen branchenspezifischen Nachhaltigkeitsthemen mit Hilfe von bewerteten Algos.
Denn hier kam gerade noch.
Ja, also da kommst du jetzt ins Scoping, ne? Und ja, passt.
Das Textdokument wäre jetzt wahrscheinlich erschlagen, den 5. Minuten ist ja eine ganz tiefe, aber das sind halt die 4 Kapitel und jetzt gerne zum 4. dann. Also das ist im Endeffekt selbst eine Explanation, die im Entwurf ist, wo die verschiedenen Nachhaltigkeit stehen und Angaben zugeordnet sind. Das ist ein Ertragsdokument, was gerade in der Pipeline ist, aber nicht mehr veröffentlicht ist. Da ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass stark auf, das müssen die Verbände nicht an, also mitliefern, könnten sie aber im Rahmen der eigenen.
Ja. Und zu 4?
Ja.
Ich glaube, es muss klar sein und das ist mir noch ein bisschen unklar. Da steht ja Erstellung einer Liste solcher ESS-Angaben. Also Angaben, ja, sind das Subtopics, sind das Subtopics, sind das Disclosure Requirements, sind das Datenbilder. Weil ich glaube, hier muss man wirklich ganz klar sein, um auch eine Hilfestellung prozessual in der Gestalt zu geben, dass die Branchenverbände hier nicht an derselben Problematik scheitern, an der wir als App-Anwender schon kläglich gescheitert sind, nämlich dass du den Weg machst und bist im guten Glauben, dass du als Ergebnis am Ende die Liste der zu berichtenden Datenpunkte hast. Und das ist ja nicht so, weil die Implementation Guidance und der Prozess, der beschrieben wird, der endet dummerweise auf Sub-Sub-Topic-Ebene. Und dann ist Schluss. Und dann stehst du nämlich da erstmal auch als möglicherweise dann KMU einer Branche und sagst ja, großartig, jetzt habe ich die Sub-Sub-Topics möglicherweise für meine Branche, die übernehme ich. Aber dann kommen ja nochmal zwei Wesentlichkeitsschleifen, nämlich Wesentlichkeitsschleife Nummer 1, dass du nach den Subsub-Topics, wenn du die identifiziert hast, dann musst du auf die Suche gehen, welche Disclosure Requirements passen denn zu diesem Subsub-Topic, weil genau diesen Transfer haben die SAS ja geleistet. Und wir alle sind irgendwie, glaube ich, diesem Missverständnis aufgesessen, dass wenn wir die Übung machen, dass wir am Ende schön so eine Datenpunktliste haben. Und da diese Zuordnung aber eben nicht sauber vollzogen wurde, finde ich, muss zumindest der Hinweis, dass diese Zuordnung nicht einen Automatismus beinhaltet, das würde ich auf jeden Fall noch in den Leitfaden oder wie auch immer, würde ich das noch mit reinnehmen, um einfach zu sagen, Achtung, da muss am Ende wirklich nochmal eine intellektuelle Übung erfolgen. Und diese Übung allerdings, die kann meines Erachtens nur auf Unternehmensebene oder sollte auf Unternehmensebene erfolgen.
Ja, wir sind jetzt warum? Mitten in der
Kleine. Weil du musst auf Disclosure Requirement und Datenpunktebene musst du mit diesen Bewertungsfaktoren Meaningfulness und Stakeholder Relevance reinnehmen. Und dann musst du eben überlegen, konkret als Unternehmen, hat diese Disclosure Requirement, was in der Theorie zu deinem Subtopic oder Subsubklasse gehört, ist es wichtig als Unternehmen, meaningful, um das identifizierte Subsubtopic anzusteuern und in eine positive Richtung zu entwickeln, Ist es für deine Stakeholder eine relevante Disclosure-Angabe? Und wenn da zweimal Nein kommt, dann hast du auch die offizielle Erlaubnis, dieses Disclosure-Requirement und diesen Datenpunkt wegzulassen. Wenn da aber zweimal Ja kommt oder einmal Ja kommt, dann solltest du dir eben als Unternehmen überlegen, okay, dann muss ich es auch reinnehmen. Weil ich glaube, sie muss den Hinweis geben, dass man nicht im Irrglauben aufsitzt, da ist am Ende eine Liste von ESL-Angabepflichten, die da rausputzelt. Also das hat, ich sag mal, das hat Monate gekostet, um von den Sub-Sub-Topics, und wir sind immer noch nicht am Ende, by the way, zu den einzelnen zu den einzelnen wesentlichen Datenpunkten zu kommen. Und dafür haben wir uns nochmal selber einen Entscheidungsbaum gebastelt, intern. Auf Basis von Implementation Guidances und Co., weil es gab nichts. Und das war sehr ernüchternd, weil du denkst nach 6 Monaten Wesentlichkeitsanalyse, geschafft, und dann stellst du fest, nee, gar nichts hast du geschafft, weil du weißt immer noch nicht, was du in der Bericht reinschreiben musst und was nicht.
Schon mal dankbar. Nee, nicht jetzt nämlich schon drin. Tatsächlich, weil ich weiß, ob du
wohnst.
Nee.
Ja, ich glaube auch nochmal die Abgrenzung, was soll in der Arbeitsgruppe geschehen und was nicht. Ja. Das ist ja das, was Daniel gerade sagt. Und ich finde, mal ist es sehr, sehr stark im Text drin, was ich befürworten würde, und mal ist es eher ein Beispiel drin. Und ich glaube, wenn es wirklich diese Hilfestellung zur Erstellung ist, dann sollte das nochmal, weil ich glaube, das ist der wahre Mehrwert der Guides. Und dann sollte das auch wirklich kochbuchmäßig bis dahin und dann wieder kann ich noch ein anderes Gewürz nehmen. Aber sozusagen, es gibt einen Pfad, der eigentlich so, dass das gängige Fahrwasser abbilden sollte. Und dann gibt es sozusagen die unternehmensindividuellen Entscheidungen. Und dann bin ich doch wiederum beim Zeitpunkt, da hängt es doch stark davon ab. Heute würde ich sagen, eher restriktiv. Morgen könnte man etwas weitergehen, weil dann hat sich so eine gewisse Praxis herauskristallisiert.
Vielen lieben Dank, das Feedback, das wird uns sehr weiterhelfen. Vielen Dank.
So, vielen Dank an Nikuta und Marco Liebe.